Die Finanzkrise in Argentinien spitzt sich zu. Vergangene Woche entschloss sich die Regierung, den Schuldendienst gegenüber der Weltbank einzustellen. Die Lage für die Bevölkerung wird ebenfalls zunehmend ernster. Ein Blick zurück zu den Wurzeln der heutigen Krise. Sie tragen Datum und Namen: die Ergreifung der Macht durch die rechte Militärjunta unter Jorge Videla am 24. März 1976. Durch zweierlei zeichnete sich das Regime in den folgenden 5 Jahren aus. 30.000 Oppositionelle wurden in Argentinien ermordet. Und durch die Wirtschafts- und Finanzpolitik war es einer kleinen Schicht von Spekulanten möglich, in kürzester Zeit enormes Kapital zu akkumulieren. Wer das nötige Geld besaß, verschuldete sich mit niedrigverzinslichen US-Dollars, um mit den hohen Peso-Zinsen unverschämte Gewinne zu requirieren. Doch wenig später brauchten die USA Geld für ihr Aufrüstungsprogramm. Die Dollarzinsen stiegen, Argentinien saß in der Schuldenfalle. Zum Vergnügen der Banken: bis heute erhalten sie nur Zinszahlungen aus Argentinien, genauer aus den Taschen der steuerzahlenden Bevölkerung. Den Menschen steht das Wasser wirklich bis zum Hals. Banknoten in Argentinien sind gesperrt, die Mittelklasse ist praktisch enteignet, die Arbeiter sind verelendet. 260.000 Kinder in diesem fünftgrößten Agrarexportland gelten als akut unterernährt. Wenn die Regierung nun entschieden hat, den Schuldendienst gegenüber der Weltbank einzustellen, werden ab Dezember auch keine weiteren Zahlungen von dort mehr zu erwarten sein. Wie sich das für die Menschen auswirken wird, ist schwer vorherzusagen. Im vergangenen Jahr um diese Zeit spitzten sich die Proteste zu. 38 Tote blieben bei einer Demonstration vor dem Regierungspalast zurück. Präsident de la Rúa entkam den Protesten seinerzeit mit dem Hubschrauber. Wahlen ändern in solchen Situationen schon gar nichts mehr. Eine von vielen, aber eine unüberhörbare Protestform: die Kochtopfmärsche. Ein Beitrag von Onda aus Berlin.
In der Tat, die Menschen geben sich nicht mehr damit zufrieden, alle 4 Jahre ein Kreuzchen zu machen. Der Gewählte, so empfinden sie, tut ohnehin das Gegenteil dessen, was er im Wahlkampf versprochen hatte. So regnete es bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr leere und ungültige Stimmen in bislang ungekanntem Ausmaß. Die real existierende, repräsentative Demokratie ist in Argentinien in Misskredit geraten. Und alle großen Parteien mit ihr. Welche politische Kraft kann angesichts dieser Lage das Land vor der Anarchie bewahren, die Proteste kanalisieren und die Anliegen der Bevölkerung glaubwürdig vertreten? Die großen Gewerkschaften sicherlich nicht, denn die spielen schon seit den 50er Jahren, als Oberst Juan Perón sie in ein korporatives System einband, eine abwiegelnde Rolle und vertreten eher die Interessen von Regierung und Unternehmen als die der Arbeiter. Generell wird Perón, der damals einige Unternehmen verstaatlichte, bis heute immer noch mythisch verehrt, obwohl er den Autoritarismus in der politischen Kultur des Landes eher verfestigt hat. So kam in den 90er Jahren auch Carlos Menem über das Ticket des Peronismus an die Macht. Und er wurde von peronistischen Gewerkschaften dabei unterstützt, die neoliberale Strukturanpassung möglichst reibungslos umzusetzen, die in die jetzige Krise geführt hat. Josefina Juste von der Menschenrechtsorganisation Mütter der Plaza de Mayo hierzu:
Die beiden Gewerkschaftsdachverbände waren Komplizen der politischen Machenschaften. Heute wohnen die Gewerkschaftsführer in riesigen Palästen und haben überall Bankkonten. Sie haben das Land ausgeliefert. Denn als die Staatsunternehmen privatisiert wurden, haben die Gewerkschaften, anstatt die Proteste anzuführen, die Arbeiter zurückgehalten, die bei ihnen organisiert waren. Es ist beschämend, denn dafür haben sie auch noch Schmiergelder genommen. Die Privatisierungen wurden zwar vom Staat durchgeführt, aber die Vertreter der Arbeiter haben zugestimmt und ihnen dadurch Legitimität verliehen.
Der einzige Gewerkschaftsdachverband, der noch nicht diskreditiert ist, ist die oppositionelle CTA. Ihr Generalsekretär Edgardo Petri betont, dass Argentinien, früher einmal das reichste Land Südamerikas, auch heute keineswegs arm ist.
Wirtschaftsfachleute sagen, dass das durchschnittliche Jahres-pro-Kopf-Einkommen in Argentinien $8.400 beträgt. Es wird also im Grunde von allen gemeinsam genug Reichtum erwirtschaftet. Das Problem ist die ungerechte Verteilung dieses Reichtums. Wir treten dafür ein, die drängendsten Probleme zuerst anzugehen, das heißt Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung. Wir wollen eine Arbeitslosenversicherung einführen, ein allgemeines Kindergeld und eine Mindestrente für alle Personen im Rentenalter, die über keinerlei Einkommen verfügen. Das würde zu einer drastischen Umverteilung der nationalen Reichtümer führen, die selbstverständlich vom Staat durch eine neue Steuerpolitik finanziert werden müsste, in der er die reichsten Sektoren zur Kasse bittet. Das würde gleichzeitig auch eine tiefgreifende Demokratisierung des politischen Systems mit sich bringen. Die politische Krise, die Argentinien erlebt, wird sich nicht mehr auf irgendwelchen Treffen von 4 bis 5 Anführern oder allein in Parlamentsdebatten lösen lassen. Man muss die Allgemeinheit mit einbeziehen. Man muss einen Konsens erzielen, der die Bevölkerung einschließt.
Das sehen die Bürger von Buenos Aires genauso, weshalb sie sich längst basisdemokratisch organisiert haben und mit neuen Mitbestimmungsmodellen experimentieren. Jeder Stadtteil von Buenos Aires hält eine wöchentliche Versammlung ab, wo neue Protestaktionen und Forderungen besprochen werden. Sonntags werden alle Beschlüsse in einem Stadtpark zusammengetragen. Auf einer dieser Versammlungen im Hauptstadtviertel La Paternal meldet sich Bebi zu Wort, eine etwa 20-jährige junge Frau.
Para mí, los supermercados también son enemigos. Se llevan todos los fondos afuera.
Für mich zählen auch die Supermärkte zu unseren Feinden. Sie schaffen nicht nur ihre gesamten Gewinne außer Landes, sondern beuten auch Kids wie mich extrem aus, indem sie miserable Arbeitsbedingungen bieten. Das weiß jeder, der einen Freund oder Sohn hat, der im Supermarkt arbeitet. Außerdem treiben sie die ganzen umliegenden kleinen Geschäfte in den Bankrott. Deswegen möchte ich vorschlagen, auch um den Beschluss der Zentralen Versammlung vom letzten Sonntag umzusetzen, dass wir eine Aktion gegen den Supermarkt hier in San Martín Coto machen. Wir könnten zum Beispiel fordern, dass sie ab sofort umsonst große Lebensmittelpakete an die bedürftigsten Leute aus dem Viertel verteilen. An die, die wirklich hungern müssen, wie die Leute von der stillgelegten Milchfabrik zum Beispiel oder andere Arbeitslose.
Viele Supermärkte sind in den letzten Wochen auch schon direkt geplündert worden. Die Leute haben sich ein Beispiel daran genommen, dass Selbstbedienung für die oberen 10.000 offenbar völlig selbstverständlich ist. Diese praktizieren sie schließlich seit Jahren völlig ungestraft. Für den 23-jährigen Studenten Daniel, der bei den Kochtopfdemonstrationen immer dabei ist, sind die Stadtteilversammlungen etwas ganz Besonderes.
Es ist eine sehr spezielle Atmosphäre, weil die ganzen Nachbarn zusammenkommen, egal zu welcher Partei sie gehören. Das Einzige, was zählt, ist, dass du hier wohnst. Da tut sich ein Feld für Befreiung auf, an dem alle mitwirken. Bis jetzt steckt der Prozess noch in den Anfängen, aber es könnte dazu kommen, dass die ganze Bevölkerung sich so organisiert. Hier wird auch nicht nach Klassen unterschieden. Es gibt keine getrennten Versammlungen für die Mittelschicht und für die Unterschicht. Es ist der erste Schritt zur Schaffung von Machtinstanzen, in denen wirklich die Bevölkerung das Sagen hat. Wenn die Leute sich über die Situation in ihrem Land nicht bewusst sind und wenn sie keine eigenen Vorschläge haben, können sie auch nicht regieren. Dann werden sie die Macht immer wieder delegieren müssen und eben die Kröten schlucken, die damit verbunden sind, bis sie dann selbst auf die Beine kommen. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass die Leute hier selbst ihre Entscheidungen treffen.
Bisher ist offen, in welche Richtung sich die Lage entwickeln wird. Doch für den 53-jährigen Oscar Ramirez gibt genau das Anlass zur Hoffnung.
Auf jeden Fall erleben wir einen grundsätzlichen Umbruch. Ich bin zwar kein Hellseher und kann deswegen nicht sagen, was daraus hervorgehen wird, aber irgendetwas wird daraus entstehen, und zwar etwas Gutes.